ihm aber, der nach der Kraft, die in uns wirksam ist, über die Maßen mehr zu tun vermag, über alles hinaus, was wir erbitten und erdenken können, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus, bis hinaus auf alle Geschlechter aller Zeiten der Ewigkeit. Amen. Mit diesem wunderbaren Gebet endet das dritte Kapitel vom Epheserbrief und gleichzeitig auch der erste Teil vom Epheserbrief. Und in dem ersten Teil vom Epheserbrief geht es um Belehrung. Also Paulus schneidet verschiedene Themen an, unter anderem die Herrlichkeit vom christlichen Heil, die neue Schöpfung und die Einheit in Christus. Und unser Predigtext von heute, der ist in Epheser 4, 17 bis 32, der ist im zweiten Teil vom Epheserbrief. Und da geht es um Ermahnung. Das ist das, was man nicht so gerne hat, die Ermahnung. Belehrung hat man ein bisschen lieber. Und da stellt sich die Frage, warum brauchen wir überhaupt Ermahnung? Weil gerade im ersten Teil vom Epheserbrief schreibt der Paulus einfach von dieser wunderbaren Gnade, die uns Jesus errettet hat. Warum braucht es jetzt noch Ermahnung, wenn doch die wunderbare Gnade da ist? Bevor ich die Frage beantworte, warum wir Ermahnung brauchen, schauen wir zuerst, was das für eine Ermahnung ist, die der Paulus uns hier gibt. Und das steht in den Versen 17 bis 19. So sage ich also Folgendes und bezeuge im Herrn. Wandelt nicht mehr so, wie die Heiden in der Nichtigkeit ihres Sinnes wandeln. Sie sind ja im Verstand verfinstert, dem Leben Gottes entfremdet infolge der Unwissenheit, die ihnen wegen der Verstocktheit ihres Herzens ist. Sittlich völlig abgestumpft haben sie sich der Ausschweifung hingegeben, zur Verübung jeder Art von Unreinheit mit Habgier. Also der Paulus möchte, und Gott möchte das noch viel mehr, dass wir nicht mehr so leben, wie die Heiden gelebt haben. Oder dass wir nicht mehr so leben, wie bevor wir Jesus kennengelernt haben. Und er tut uns ein paar Merkmale beschreiben, was das Leben ohne Gott ausmacht oder wie das zu charakterisieren ist. Als erstes nennt er einen verfinsterten Verstand. Verfinsterter Verstand heisst nicht, dass sie dumm sind. Es heisst, der Verstand ist verfinstert. Verfinstert heisst, es ist kein Licht dort. Das heisst, es ist keine Gotteserkenntnis dort. Also in diesem Denken innen hat Gott wie keinen Platz. Also der Gott von der Bibel, die Offenbarung von Gott, hat keinen Platz. Und darum ist das Denken immer fehlgeleitet. Das Zweite ist, sie haben ein verstocktes Herz und durch das eine tiefe Unwissenheit in ihrem Herzen inne. Und durch das letztlich kein Anteil am Leben von Gott. Recht happig. Das Nächste ist, sie haben ein abgestumpftes Gewissen. Oder da ist beschrieben, sie sind sittlich abgestumpft, also moralisch abgestumpft. Sie haben keinen Sinn mehr für, was ist gerecht, was ist ungerecht. Und sie leben in einer Ungerechtigkeit. Der nächste Punkt ist Hingabe an das Genussleben. Also der Genuss, das Geniessen, das Vergnügen. Man lebt nur noch fürs Vergnügen. Das heisst nicht, dass man nicht etwas geniessen darf, aber wenn das zum Inhalt vom Leben wird, das ist ein Kennzeichen. Und zum Schluss noch die Habgier, dass man einfach immer mehr möchte für sich haben. Und am besten noch das vom Nachbarn auch noch. Eifersucht und alles, was mit dem mitkommt. Die Liste könnte man noch weiterführen, die ist nicht vollständig. Zum Beispiel in Galater 5, 16 kann man das sehr gut nachlesen, was das auch noch alles mit beinhaltet. Genau, der alte Lebensstil, das nennt Paulus der alte Mensch und beschreibt das in der Verse 20 bis 22. Und dort heißt es, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich ihn gehört habt und in ihm unterwiesen worden seid, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr nämlich im Hinblick auf den früheren Lebenswandel den alten Menschen ablegen müsst, der sich infolge der betrügerischen Begierde zugrunde richtet. Und in diesem Vers haben wir auch gerade die Begründung, warum wir Ermahnung brauchen. Weil der alte Mensch, das alte Leben, das tut uns zugrunde richten. Das ist recht krass, oder? Also wenn man in dem innen lebt, wird man irgendwann zugrunde gehen. Mit der letzten Konsequenz, dass wir irgendwann ewig werden von Gott getrennt sein. Und darum ist der Paulus so dran und sagt, hey, bleibt nicht in dem Alten, weil es schadet euch, es tut euch nicht gut. Und es ist eben auch eine Mahnung, es ist eine Aufforderung, es ist nicht so, dass es eine Option ist. Wenn du Christ bist, du hast die Möglichkeit, dass du das Alte nicht mit dem hineinlebst. Nein, es ist nicht eine Möglichkeit, wir sollen das. Es ist eigentlich eine Pflicht, in dem das Alte abzulegen. Und stattdessen, es ist nicht nur, dass wir das ablegen sollen, sondern man geht dann weiter in den Vers 23 und 24. Dass ihr dagegen im Geist eurer Gesinnung erneuert werden müsst, wieder müsst, und den neuen Menschen anzieht, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und der Paulus spricht da zwei Sachen gerade an, also das Alte ablecken und dann den neuen Mensch anziehen, aber auch im Inneren erneuert werden. Und die Frage ist, was heisst das? Im Inneren erneuert werden, neuen Mensch anziehen. Auf das wollen wir jetzt eingehen, was das genau heisst, was der Paulus da genau meint. Und das Thema ist ja Bekleidung mit Neuem. Der Martin hat schon angesprochen mit Kleider. Vor allem, die nicht so gerne Kleider haben, es wird nachher um Socken gehen. Das betrifft jeden von uns. Ich nehme mal an, dass das jeden auch trägt. Genau. Jetzt wollen wir zuerst das anschauen, was heisst das vom Inneren erneuert werden. Wenn das Innerste vom Geist erneuert werden soll. Wir können das super nachlesen im Johannes 3. Da ist Jesus im Gespräch mit dem Nikodemus. Und der Nikodemus fragt, ja, was muss ich machen, um gerettet werden? Und Jesus sagt dort, dass er muss von Neuem geboren werden. Wir können das auch übersetzen mit von oben her oder vom Himmel her geboren werden, damit wir das Reich Gottes sehen können. Das ist eine Grundvoraussetzung. Wir müssen von Neuem geboren werden, von oben geboren werden, dass wir das Reich Gottes sehen können. Nikodemus hat gefragt, ja, wie geht das? Wir können ja nicht zurück in Mutterleib und neu geboren werden. Das ist ein bisschen schwierig. Und was Jesus da gemeint hat, ist, jetzt müssen wir noch ein bisschen mehr an den Anfang gehen. Im 1. Mose, Kapitel 3, beim Sündenfall, hat sich der Mensch gegen Gott gestellt gehabt. Er hat von der Frucht gegessen, die er nicht hätte essen sollte. Und Gott hat gesagt, wenn du auf dieser Frucht isst, musst du sterben. Adam und Eva haben aber weitergelebt. Also was hat er gemeint mit, sie müssen sterben? Was dort passiert ist, ihr Geist ist gestorben. Und weil ihr Geist gestorben ist, haben sie nicht mehr in Verbindung mit Gott sein. Sie haben nicht mehr die Beziehung haben. Sie müssen den Garten Eden verloren. Sie haben nicht mehr in der Nähe sein von Gott. Also dort ist ihr Geist gestorben. Durch die Sünde ist unser Geist auch gestorben. Und was Jesus da meint, ist, dass der Geist von Neuem muss geboren werden, damit er wieder fähig ist, in der Beziehung mit Gott zu sein, in dieser Verbindung mit Gott zu sein. Und das passiert, oder das ist möglich geworden, durch Jesus' Tod am Kreuz, wo er wie gezahlt hat für das. Er hat gesagt, hey, look, tabula rasa, die Schuld ist gezahlt. Ich gebe euch die Möglichkeit, wieder zu mir in Verbindung zu kommen. Ich tue euch reinwäschen. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass wir Buße tun, eingesehen, anerkennen, dass wir gegen Gott gehandelt haben. Dass wir uns gegen ihn gewendet haben. Buße tun, von dem umkehren und uns taufen lassen. Und in diesem Akt werden wir von Gott, vom Himmel her, neu geboren. Und dann haben wir wieder die Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu sein, weil unser Geist ist neu. Und ich finde, das ist so etwas Schönes. Ich habe hier so Flaschen mitgebracht, um das noch ein bisschen zu veranschaulichen. Und zwar die Milchflasche, das entspricht dem toten Geist, wenn er tot war. Und die Taschenlampe, das ist das Licht von Jesus, das leuchtet. Und wenn die durch den toten Geist möchte durchleuchten, passiert nichts, oder? Es wird einfach versteckt. Das heisst, solange der Geist tot ist, kann Jesus gar nicht durch uns durchleuchten. Die Werbung sagt zwar, Milch macht müde Männer munter, aber das hilft in dem Fall nicht so viel. Darum muss der Geist erneuert werden. Und da habe ich die Wasserflasche für das Lebenswasser, das uns verheißen wird. Und wenn Jesus hier durchleuchtet, Vielleicht kann man das Licht schnell abstellen. Dann sieht man es noch ein bisschen schöner. Kann man das Licht abstellen oder nicht? Super. Ja, man sieht es, glaube ich. Hier kann Jesus super durchstrahlen, wenn der Geist erneuert ist. Und das Schöne ist, man muss gar nichts machen, sondern einfach, weil der Geist mit Jesus verbunden ist, strahlt er durch uns durch. Und da geht es nicht darum, irgendetwas zu machen, sondern einfach, wer wir sind, unsere Identität. Also, das ist wieder der erste Teil. Die Wiedergeburt, dass wir von innen erneuert sind. Das ist etwas Einmaliges, wo mit der Bekehrung, der Umkehr und der Taufe passiert. Jetzt stellt sich noch die zweite Frage, was mit dem neuen und mit dem alten Mensch auf sich hat. Und jetzt kommen die Socken ins Spiel. Und ich tue das anhand von 5 Beispielen, möchte ich das zeigen, was der Einfluss vom alten und vom neuen Mensch ist. Und ich jetzt vorstelle, die Socken, der schwarze, das ist der alte Mensch, die alte Lebensweise. Wenn wir so leben, wie es Gott nicht möchte. Wir können es auch Sünden nennen, das Fleisch. Die Bibel braucht da verschiedene Ausdrücke. Und stell dir einfach vor, der Socken ist ein Jahr lang gedreht worden, aber nie gewaschen worden. Weil dann etwa so, oder noch viel mehr, stinkt das alte Leben. Das ist wirklich hässlich. Es widerstrebt Gott. Und darum sollen wir das auch unbedingt loswerden. Und jetzt gibt es so verschiedene Möglichkeiten, wie man mit dem umgehen kann, mit dem alten Leben. Und wichtig hier, es ist immer die Voraussetzung, dass wir von Neuem geboren sind. Also jetzt die 5 Beispiele sind für Leute, die sind von Neuem geboren, die sind gerettet, die wollen mit Jesus vorwärts gehen. Aber das alte Leben ist noch über ihnen. Und jetzt ist es so, es gibt die, die sagen, ah, das mit der Sünde, das mit dem alten Leben, das ist, ja, ist ein bisschen unangenehm, das wollen wir mit, es geht mir gut, ich habe ein schönes Leben, warum soll ich das aufgeben? Sie bleiben einfach in dem innen, sie die Sünde schönreden, sagen, es ist alles gar nicht so schlimm. Das Problem ist, wenn Jesus dann durch die Türen leuchten möchte, man sieht nicht mehr. Er kann nicht durch uns durchstrahlen. Sein Licht kann keinen Raum in unserem Leben innen. Man kann es vielleicht so ein bisschen erkennen, dass vielleicht etwas durchschimmert, wenn es dann ganz dunkel ist, aber es kommt nicht wirklich etwas durch. Es gibt eine zweite Gruppe, die hat erkannt, aha, ja, das ist Sünde, das ist nicht gut, das ist Dreck, wir wollen den Dreck loswerden. Und sie versuchen es aus eigener Kraft. Sie sind vielleicht ein bisschen abzupfen, ein bisschen Dreck wegnehmen, ein bisschen Füßchen wegnehmen. Und dann gibt es die ganz Schlauen, die denken, ja, wir machen einfach einen anderen Duft drüber. Wir fangen ein bisschen Deo spritzen. Und hoffen, dass dann die alte Socke gar nicht mehr so fest stinkt. Und sie versuchen aus eigener Kraft, das Alte irgendwie zu verbessern. Zu verbessern, dass es nicht mehr so schlimm ist. Sie sind wirklich bemüht, die geben sehr viel Einsatz. Aber für mich, ich bezeichne das als ein religiöses Christentum, wo man aus eigener Kraft versucht, das alte Leben irgendwie in den Griff zu bekommen oder besser zu machen. Es gibt eine weitere Gruppe, die hat gemerkt, aha, es gibt noch ein neues Leben. Es gibt ja nicht nur das alte. Und wir müssen das neue Leben bekommen. Und sie nehmen das neue Leben, das ist die weiße Socke, und sie stülpen das über die alte Socke drüber. Weil sie das Gefühl haben, ja, das Alte muss mir nicht aufgeben, das war auch nicht so schlecht gewesen, aber das Neue, das will ich haben. Man stülpt das Neue drüber. Und ich nenne das ein heuchlerisches Christentum. Aussen sieht das alles super aus. Das sind so richtige Vorzeigechristen. Aber drunter stinkt es gewaltig. Ich habe so den Spruch genommen, außen schön, innen stinkig, oder? Heisst es doch. Oder so ähnlich. Und das Problem ist, wenn jetzt Jesus kommt und möchte durch die Leute durchscheinen, man sieht nichts. Man sieht sein Licht nicht. Und das Verrückte ist, man sieht sogar noch weniger als vorher, bei denen vorher. Das sind Leute, die sind nicht bereit, das Alte abzugeben. Das können zum Beispiel Sorgen sein. Sorgen ist nichts anderes als Angst vor morgen, was kommt. Man vertraut nicht, dass Gott mich morgen versorgen wird. Sorgen gehören voll zum alten Leben. Aber man kann sich dann irgendwie schönreden und schönbüscheln. Aber Sorgen gehören zum alten Leben. Genau, die vierte Gruppe, die checkt, aha, wir müssen den alten Socken loswerden. Sonst geht es gar nicht. Solange der da ist, stinkt man. Und die gehen zum Kreuz. Und sie tun wirklich Buße, sagen, hey, es tut mir leid, habe ich in dem Alten gelebt. Ich möchte eigentlich nicht mit dem leben. Ich lege das vor dich an. Sie bringen das vor das Kreuz. Sagen, hey, Jesus, tut mir leid, was ich gemacht habe. Dann nehmen sie den Socken wieder und ziehen ihn wieder an und leben genau gleich weiter. Also sie haben eigentlich erkannt, sie müssen es ablegen, sie müssen sich ändern. Sie legen es ab, aber sie ziehen es gar wieder an und leben genau gleich weiter wie vorher. Dann gibt es noch eine fünfte Gruppe, die letzte, die geht auch zum Kreuz an. Sie sagt, hey, es tut mir leid, ich lege das ab. Und die lernen dort. Und dann ziehen sie die neuen Socken an, die wir von Jesus bekommen. Und dann, wenn Jesus kommt und durch sie durchleuchtet, können wir das Licht nochmal abstellen. Dann ist es gewaltig. Weil dann sieht man einfach, wie Jesus durch sie durchleuchtet. Und wenn man die Leute anschaut, sieht man einfach Jesus in ihnen. Sieht man es? Merkt ihr den Unterschied? Es ist gewaltig, ob wir in dem Alten leben oder im Neuen leben. Im Neuen kann Jesus einfach durch uns durchscheinen und wir müssen gar nichts machen. Außer einfach das Neue annehmen und das Alte ablegen. Jetzt klingt das alles so schön einfach, oder? Ist es eigentlich auch. Aber es ist nicht etwas, was man einfach einmal machen kann und dann ist es gut. Bei der Wiedergeburt, bei der neuen Geburt, das ist einmalig. Und das ist es so. Aber bei dem, das braucht Training, das braucht Übung. Wir müssen immer wieder erkennen und entdecken, hey, wo lebe ich in diesem alten Muster? Wo lebe ich in diesem alten Leben? Und wo lebe ich im Neuen? Und das ist ein Training, immer mehr in dem Neuen zu leben, immer mehr das entdecken können, hey, was bringt mir auch das Neue? Und immer mehr das Alte können ablecken. Der Paulus nennt das auch den guten Kampf des Glaubens. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört? Oder das ist eine Spannung drin. Das Alte will immer wieder kommen. Die Sorgen, Angst, Zorn, die verschiedensten Sachen, die man selber will machen, das möchte ich immer wieder kommen. Und dort immer wieder zu entscheiden und zu sagen, nein, das hat in meinem Leben keinen Platz mehr. Und ich nehme die neue Verheißung, die mir Jesus gegeben hat. Und wie es in einem Kampf so ist, niemand geht untrainiert oder unvorbereitet in einen Kampf hinein. Also es braucht Training, es braucht Übung, es braucht auch, dass wir die Bibel kennen, dass wir das neue Leben kennen, was uns Jesus verheißen hat. Sonst wird es schwierig. Ich habe noch ein paar Hilfen aufgeschrieben, wie wir einfach lernen können und unterscheiden, bin ich im neuen Mensch, bin ich mit dem Neuen angezogen oder bin ich im Alten inne. Und da haben wir zuerst der Paulus ein paar Sachen selber beschrieben. Und zwar im Vers 25 heißt: Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Wir sind ja untereinander Glieder desselben Leibes. Also das ist so ein Hinweis vom alten Leben, Lüge. Unwahrheit erzählen oder nur halbe Wahrheit erzählen oder einfach Sachen für sich zu verheimlichen. Das hat oft mit Angst zu tun, wenn man etwas verheimlicht. Das ist typisch für das alte Leben. Und das neue Leben, der neue Mensch möchte die Wahrheit haben. Dass Lüge ans Licht kommt und die Wahrheit regiert. Der nächste im Vers 26. Zürnt ihr, so sündigt dabei nicht. Lasst die Sonne über eurem Zorn nicht untergehen und gebt dem Teufel keinen Raum. Also Zorn. Ist noch spannend, der Paulus schreibt hier, wenn ihr zürnt, sündigt nicht. Also der Paulus sagt, wie, hey, wenn ihr das Kind auf die Palme bringt, es ist okay, dass man einfach hässig wird innerlich. Aber aus dem heraus soll man nicht sündigen. Wie schnell es passiert, dass man etwas Schlechtes aussagt über eine andere Person. vielleicht auch das Kind einfach bestraft, aus dem Affekt, aus dem Zorn raus. Und das ist das alte Mensch. Der neue Mensch, der sündigt dann nicht. Das heisst, er versucht mit Sanftmut dem Kind zum Beispiel zu begegnen. Es hat mich zwar auf die Palme gebracht, aber ich tue es trotzdem respektieren, ich tue es trotzdem wertschätzen. Das ist die Charakteristik vom neuen Mensch. Auch lasst die Sonne bei eurem Zorn nicht untergehen, oder dass man einfach Ungereimtheiten, Konflikt in Ordnung bringt und nicht einfach daheim innerlich vergrault. Das ist typisch alter Mensch, innerlich vergraulen, im Selbstmitleid hinhocken. Das ist ganz typisch für den alten Mensch. Dann geht es weiter im 28, wer gestohlen hat, stehle fortan nicht mehr, sondern arbeite viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er imstande ist, dem Bedürftigen etwas zu geben. Finde ich mega schön. Ich glaube, es geht nicht nur um Diebe. Also Diebe sind ja die, die anderen etwas wegnehmen. Aber es geht auch darum, dass man alles für sich haben möchte. Also ich gehe arbeiten, damit ich Geld habe für mich. Das ist typisch alter Mensch. Und der neue Mensch wird sagen, hey, ich gehe arbeiten, damit ich genug kann, ja, aber damit auch mein Nächster genug hat. Und wenn mein Nächster nicht genug hat, dann gehe ich halt noch ein bisschen mehr arbeiten, dass ich schauen kann, dass er es auch gut hat. Das ist das Denken vom neuen Mensch, wo der Blick auf den Nächsten gerichtet hat. Denn als Nächster lasst kein faules Wort aus eurem Mund hervorgehen, sondern nur, was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Also achtet auf eure Worte. Tönt meine Worte jemanden verletzen, jemanden fertig machen, tun ich jemanden schlecht reden. Das ist typisch alter Mensch. Weil was passiert dort? Wenn ich jemanden schlecht rede, dann geht es mir doch selber ein bisschen besser. Oder? Dann kann man sich selber über den anderen heben. Stolz. Das ist typisch für das alte Leben. Und Paulus sagt, nein, erbaut euch. Tun gute Sachen miteinander aussprechen. Hey, ihr seid doch alle miteinander. Ihr als Gemeinde. Ihr seid doch ein Lieb, ihr seid füreinander. Also erbaut euch auch. Genau, und dann noch zum Schluss. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr auf dem Tag der Erlösung versiegelt seid. Das ist nichts anderes, als wenn der schwarze Socken über der Flasche ist. Dann kann der Heilige Geist nicht wirken. Also betrübe ihn nicht. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. Überhaupt alles boshafte Wesen. Zeigt euch vielmehr gütig, barmherzig gegeneinander und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott in Christus vergeben hat. Folgt also dem Vorbild Gottes nach, als von ihm geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns als Darbringung und Opfer hingegeben hat. Gott zu einem lieblichen Wohlgeruch. Und ich glaube, das ist das Ziel auch von dem neuen Menschen in einem Leben, dass wir dürfen, zu einem Wohlgeruch Gottes zu werden und nicht ein stinkiger Socken bleiben. Ich habe noch vier Begriffspaare. Mir hat das selber mega geholfen, um einfach auch im Moment zu unterscheiden, habe ich jetzt gerade den alten Mensch oder gerade den neuen Mensch an. Und das Erste ist Angst. Angst ist immer ein Ausdruck vom alten Mensch. Weil Angst heisst, ich vertraue Gott nicht. Und das ist das Gegenstück. Glauben und Vertrauen in Gott. Ich bringe wieder Sorgen, wenn ich mich Sorgen mache um morgen. Heisst nichts anderes als, ich vertraue Gott nicht, dass er mir morgen das geben wird, was ich brauche. Das ist, Sorgen sind nichts anderes als die Aussage. Ich vertraue Gott nicht, dass er mir das gibt, was ich morgen brauche. Das nächste Bärli ist Stolz. Stolz ist immer ein Ausdruck vom alten Mensch. Stolz heisst, ich erhebe mich über eine andere Person. Ich sehe mich als etwas Besseres, als etwas Wichtiges, als etwas Wertvolles als der andere. Zum Stolz gehört auch der Minderwert dazu. Das ist einfach das Gegenteil, dass ich meinen Wert niedriger mache als die von meinem Gegenüber. Das heißt, ja, ich bin etwas schlechter als der andere, ich bin nicht so viel wert. Jesus liebt schon alle Menschen, aber mich liebt er nicht ganz so fest. Das ist purer Minderwert, das ist der alte Mensch in Reinform. Und das Gegenstück dazu ist Demut. Und bei Demut finde ich immer wichtig zu betonen, dass es auch eine falsche Demut gibt. Falsche Demut heisst, ich mache mich eigentlich geringer und tue mich darum dann verschenken, weil ich bin ja nicht so wert, dass ich etwas für mich habe und darum gebe ich alles weg. Das hat nichts mit Demut zu tun, wenn man sich selber kleiner macht. Und ich habe da ein schönes Bild, das mir hilft, zum Demut zu verstehen, was ist Demut und was ist Stolz. Das ist, wenn eine Gruppe da ist, wenn jemand stolz ist, dann geht einfach allein voraus, dann kümmert sich nicht darum, wer hinter ihm ist. Der Minderwert, der steht hinter Gruppen an und versteckt sich, weil er das Gefühl hat, er ist nicht gleich viel wert, um in dieser Gruppe zu sein. Und der Demütige, der steht hinter Gruppen an, umarmt sie und bringt sie vorwärts. Er ist ein Teil der Gruppe und schiebt mit führen. Das ist so der Charakter der Demut. Das nächste Bälle ist Zorn. Ich hoffe, ihr mögt noch. Der Zorn ist auch schon angetönt worden, vor allem die Handlung aus dem Zorn raus, wo oft anderen einfach schädigt, wo nicht hilft, einen Konflikt zu lösen, wo eher den Konflikt noch verschärft, wo Streit rausgibt. Und das Gegenstück vom Zorn ist Sanftmut. Den Sanftmütigen gehört die Welt, heisst in der Seligpreisungen. Denn das Letzte ist der Unglaube. Unglaube heisst, ich glaube nicht, was Gott in der Bibel sagt. Unglaube. Das Gegenstück davon ist der Gehorsam. Also, wenn ihr heute die Predigt hört und dann findet, ja, nein, also Gott sagt das zwar, aber ich möchte das nicht machen. Typische Charakteristik vom alten Mensch. Und dann merkt ihr wahrscheinlich schon spätestens jetzt, wie das so ein bisschen von aufstehen so. Wir möchten doch eigentlich das Alte noch ein bisschen behalten. Dann ist man im Unglauben inne und nicht im Gehorsam inne, dass man das macht, was Gott einem sagt. Das war der neue Mensch. Genau, das waren die vier Stichworte. Ich wiederhole sie nochmal schnell, dass man sich das ein merken kann. Angst oder Glauben, Stolz oder Demut, Zorn oder Sanftmut, Unglauben oder Gehorsam. Das ist so ein bisschen ein Maßstab, wo man sich daran orientieren kann. Jetzt gibt es ein Phänomen, und mit dem schließe ich dann auch ab, das Phänomen, dem ich sehr oft begegnet bin schon und auch bei mir selber gesehen habe. Und das sind vier Buchstaben, ein Wörtchen. Aber. Vielleicht kennt ihr das auch, aber. Ein kleines Wörtchen, aber hat mega viel Power. Und ich habe so einen Beispielsatz, zum Beispiel, ach weisst, die und die Person hat mich verletzt. Und ich will ihm ja auch vergeben. Das ist so ein neuer Mensch, oder? Ich will ihm vergeben. Jesus hat gesagt, wir sollen vergeben. Wir sollen 70 mal 70 mal vergeben. Ich will das. Aber, weisst, er war so gemein zu mir. Aber weisst, es hat ihn so weh gemacht. Und mit dem Aber rechtfertigt man, dass man sie dann eben doch nicht vergibt. Und oft, wenn das Aber kommt, ist es ganz typisch für den alten Mensch, der nicht weg will. Also man will im Alter bleiben, in der Verletzung, im Selbstmitleid. Oder auch ein anderes Beispiel, im Geschäft, wenn man mit jemandem zusammenarbeiten sollte, der vielleicht ein bisschen mühsamer ist. Ich arbeite schon mit ihm zusammen. Wir sollen ja auch den Nächsten lieben, oder? Aber wirklich gern habe, tue ich ihn dann nicht. Das ist mir recht als schlecht. Und das ist auch typisch alter Mensch. Und der neue Mensch würde sagen, und ich arbeite mit ihm zusammen und ich gebe mein Bestes und ich will ihn einfach ermutigen, weil er ist auch ein Mensch und wir sind auf gleicher Augenhöhe. Genau, das Schöne ist, dass Jesus für jedes von denen aber gestorben ist. Dass man das einfach weglegen darf. Alle die Ausreden, die man sich zurechtgelegt hat, dass man einfach im Alter bleiben kann, das dürfen wir alles von Jesus bringen. Und Jesus ist gestorben für jedes einzelne Aber, das wir in unserem Leben schon gebracht haben. Und das Schöne ist, um das einfach nochmal festzumachen, das Neue, es ist nicht so, dass wir grundsätzlich jetzt im Alten innen leben und immer mal wieder versuchen, ins Neue zu kommen. Sondern es sollte umgekehrt sein, dass wir im Neuen innen leben und dann passiert es halt mal, dass wir ins Alte fallen und dann dürfen wir wieder ins Neue hineinkommen. Das ist das Ziel, dass das Neue das Normale wird. Dass man grundsätzlich im Neuen innen lebt und dann fällt man halt mal und dann dürfen wir wieder zurückkommen. Und nicht, ich lebe grundsätzlich im Alten innen und dann bemühe ich mich ab und zu mal wieder nach dem Neuen zu leben. Das ist nicht so, wie sich Jesus gedacht hat. Und das ist auch nicht der Grund, warum er ans Kreuz gegangen ist, dass wir ab und zu mal ein bisschen können. Vielleicht jeden Sonntag mal ein bisschen. Nein, wir sollen ab heute, ab jetzt im Neuen innen leben. Ich tue abschließen mit einem Gebet, das auch am Ende des dritten Epheserbriefs ist, von Paulus. Und das ist ein Fürbittegebet für die Gemeinde von Ephesus, aber ich glaube, es ist für alle Gemeinden. Und mit dem schließe ich. Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft, die es im Himmel und auf Erden gibt, ihren Namen trägt. Er wolle euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit geben, durch seinen Geist am inwendigen Menschen mit Kraft gestärkt zu werden, damit Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr fähig werdet, zusammen mit allen Heiligen die Breite und Länge, die Tiefe und Höhe des göttlichen Heilratsschlusses zu erfassen und die alle Erkenntnis übersteigende Liebe Christi zu erkennen, damit ihr schließlich zum Erfülltsein mit der ganzen Gottesfülle gelangt. Amen.